Ich lese den Predigttext in Johannes 2, 1 bis 11. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jedem gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis zuletzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
Ach, wie schön, liebe Schwestern, Brüder, Freunde, Gäste, dass wir bei einer Hochzeit dabei sein dürfen. Gutes Essen, gutes Trinken, auch wenn wir das nicht so zu spüren bekommen heute. Aber das andere, was dort noch so passiert, davon bekommen wir auch etwas mit. Die Gäste alle miteinander erleben eine große Verwandlung Wasser in Wein. Unsere Erfahrungen sind leider, dass umgekehrt viel zu viel verwandelt wird. Nämlich Wein in Wasser. Da heiratet ein Paar voller Freude, voller Hoffnung in die Zukunft, voller Pläne, viel Liebe. Und nach Jahren kommen Konflikte, sie werden nicht aufgebessert, man wird schuldig aufeinander, es geschieht keine Vergebung, Entfremdung, und dann wird die Ehe zur Qual. Hier wurde Wein in Wasser verwandelt. Da ist ein Ehepaar, hält mit Freuden ein neugeborenes Kind im Arm. Diese kleinen Füßchen, diese kleinen Fingerchen, diese Stupsnäschen, von wem hat es denn wohl? Das Kind wird größer, Pubertät oder später. Kind und Eltern entfremden sich. Das Kind geht die eigenen Wege, die die Eltern nicht nachvollziehen können. Auch hier Konflikt. Eventuell ein Bruch. Wein hat sich in Wasser verwandelt. Hier könnten wir noch viele, viele Beispiele anfügen. Leider geschieht das so in unserer Welt, dass zu viel Wein in Wasser verwandelt wird. Unsere Hoffnung ist aber, dass umgekehrt gewandelt wird. Nämlich Wasser in Wein. Und da gibt es einen, der das kann, der das richtig gut kann. In einer zweiten Schulklasse bei den 8-Jährigen ist Religionsunterricht. Die Religionslehrerin bespricht mit den Kindern genau diesen Text hier. Und zum Schluss fragt sie: Ja, Kinder, was meint ihr wohl? Was werden sich die Leute bei der Hochzeit wohl gedacht haben, als sie diesen vielen Wein sahen? Schweigen. Der kleine Jonathan kann sich das vorstellen, was sie sich dachten. Ja, was denn? Diesen Jesus, den laden wir auch mal zu uns ein. Was haltet ihr von ihm? Was haltet ihr von dem Büschlein? Aufgeweckter Knabe, gell? Der ist fit. Der hat Fantasie, der kann sich was vorstellen. Auf ihn komme ich nachher zum Schluss noch einmal. Also, unsere Hoffnung ist, das viel, viel Wasser in Wein verwandelt. Und nun schauen wir uns mal die Hochzeit an. Jesus ist eingeladen mit seinen Jüngern, auch seine Mutter Maria ist dabei. Und während der Hochzeit, da sieht Maria betroffene Mienen, sorgenvolle Falten auf den Gesichtern der Brautleute und der Eltern. Und da sagt sie zu Jesus, sie haben keinen Wein. Ja, der Wein war ausgegangen. Warum auch immer, ob die dem zu sehr zugesprochen haben oder nur so wenig da war. Kein Wein mehr, nachdem man schon gut gefeiert hat. Ist das eigentlich eine große Not? Muss man sich da an Jesus wenden? Was ist schon eine große Not und was ist eine kleine Not? Wenn ein kleines Mädchen Weihnachten endlich sein Lieblingspüppchen geschenkt bekommt. Das Mädchen spielt schon hingebungsvoll mit diesem Püppchen. Und plötzlich löst sie ein Ärmchen raus und ist ab. Oder ein Auge fällt nicht oder die Schlafaugen, die klappen nicht mehr. Gibt es eine größere Katastrophe in dieser Welt, als die, die das Kind jetzt gerade so erlebt? Was ist schon eine große Not? Was ist eine kleine Not? Das kann immer nur der beurteilen, der das erlebt. Von außen her, ja, kein Problem, das ist halt ein bisschen weniger, es war weniger Wein und jetzt ist keiner mehr da. Im Orient, wenn da der Wein bei einer Hochzeit ausging, das war eine Katastrophe. Das war eine Blamage höchsten Grades. Wenn da der Wein ausging, dann war es ein Skandal. Und für viele ein negatives Omen. Aus dieser Ehe wird nichts. Wenn da der Wein ausgegangen ist, aus dieser Ehe, da wird nichts Gescheites werden. Und Jesus sieht das. Und er gibt dann eine Anweisung an die Diener, füllt da draußen diese 6 Krüge. Das machen sie dann auch. Und dann sollen sie den Speisemeister, den Koch holen. Und er soll das Ganze dann beurteilen. Es wird also ein Neutraler geholt zur Beurteilung. Ein Fachmann wird geholt, einer, der sich darin auskennt. Und ein Unbeteiligter, der war in der Küche beschäftigt. Der hat alles nie mitbekommen. Der probiert den Wein und dann knöpft er sich da den Bräutigam vor, macht ihm einen Vorwurf, warum jetzt erst den guten Wein? Man macht so umgekehrt, zuerst den guten und dann den schlechten. Also, der Wein ist da, eine riesige Menge und es darf fröhlich weitergefeiert werden. Bräutigam und Braut sind entspannt und feiern weiter. Ist das nicht verantwortungslos von Jesus, eine derart große Menge von Wein hier bereitzustellen? Sicher 2 bis 3 Maß pro Fass. Ungefähr, wenn man den Durchschnitt nimmt, kommt man ungefähr auf 600 Liter Wein. Da kann schon ein kleiner Supermarkt hier einiges anbieten. 600 Liter Wein. Warum denn das? Einmal, hier kann kein Vorwurf einer Manipulation erhoben werden. Hätte Jesus nur einen Krug verwandelt, Wasser in Wein, ja, da haben sie was verwechselt, da war sicher irgendwas noch gewesen, aber das hat man nicht mitbekommen, nun ist es mit einmal da. Also ganz leicht wäre hier Manipulation hier ins Spiel gebracht worden. Und der zweite Grund ist noch ein anderer. Es gibt Christen, brave Christen, die sind mit allem einverstanden, was Jesus gesagt und getan hat. Nur mit einem nicht. Mit dieser Stelle hier. Dass Jesus eine so große Menge Wein hier besorgt hat, damit sind sie nicht einverstanden. Alles war gut. Alles war gut, Jesus. Ja, ja, alles gut. Aber das hier, muss das denn sein? Kommt drauf an, natürlich noch, wo man wohnt. Der Main ist ja der Äquator früher mal gewesen, nicht? Nördlich hat man geraucht und südlich hat man getrunken, nicht? Und ich wohnte einige Jahre dort am Äquator, in Frankfurt am Main. Was soll denn diese große Weinmenge? Diese große Weinmenge ist eine Botschaft. Sie besagt, Jesus hilft großzügig. Jesus ist kein Erbsenzähler. Jesus ist nicht kleinlich, er ist nicht kleinkariert, wie wir es manches Mal sind. Er hilft großzügig. Und das hat er vom Vater gelernt. Denn auch Gott, der Vater, ist großzügig. David bezeugt in Psalm 23, du schenkst mir voll ein. Uralte Erfahrungen mit Gott und seiner Großzügigkeit. Er lässt seine Sonne scheinen über Gerechten und über Ungerechten. Oder er spricht von einem gerüttelten Maß. Da wird ordentlich mal geschüttelt und gerüttelt, ja, dass da noch mehr hineingeht. Großzügigkeit ist angesagt. Oder die Gnade, sie ist überströmend geworden. Können wir das fassen, die Großzügigkeit Gottes? Die Gnade ist überströmend geworden. Aus seiner Fülle, schreibt Johannes, haben wir genommen, haben wir empfangen, Gnade um Gnade, aus einer Gnadenfülle. Das ist die Großzügigkeit Gottes. Und so macht das auch Jesus. Wenn schon, denn schon. Anständig, großzügig. Und wenn wir sagen, dass wir Kinder Gottes sind, dann wird schon ähnlich. Nicht im Blick auf große Weinmengen. Aber wenn wir wo zu helfen haben, dann aber großzügig. Und wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, sagt Jesus, dann geh zwei Meilen mit ihm. Das ist das Maß der Gotteskindschaft. Und wenn du schon ins Portemonnaie greifst, für eine Kollekte, für ein Opfer, dann greife ordentlich hinein. Und zwar über den Zehnten deines Einkommens hinaus. Hier ist etwas Großzügiges. Hier kann man nur staunen und hier kann man sich freuen über Jesus, wie er hier das Ganze handhabt und so eine große Menge bereitstellt. Jesus hat also hier eine Not gewandelt. Kann ich mein Manuskript jetzt zuklappen und sagen Amen? Das ist es doch, gell? Ist nicht lange her, da habe ich eine Predigt gehört, die war hier genau zu Ende. Schade. Denn Jesus verwandelt noch viel mehr. Da ist zunächst mal seine Mutter, Maria. Als Hausfrau, wie das bei den Hausfrauen so oft ist, ja, merkt sie am ehesten, nicht? Wo da Sorgenfalten im Gesicht sind, wo getuschelt wird, wo man Angst hat und wo ja, das Brautpaar sich gegenseitig zuflüstert. Ja, der Wein ist ausgegangen und das bekommt sie als Hausfrau einfach mit. Sie haben keinen Wein, sagt sie zu Jesus. Nur diesen einen Satz. Sie haben keinen Wein. Da sieht ja zunächst einmal nach einem gut gemeinten Rat an. Nach einem bloßen Aufmerksammachen sieht das aus und mehr ja nicht. Aber die Reaktion Jesu, die sagt, dass es noch etwas anderes war, was hier in den Text nicht ausgesprochen wird. Er spricht sie auch nicht mehr mit Mutter an. Auch als er am Kreuz hing, Frau, siehe, dein Sohn und umgekehrt. Ja. Er ist jetzt der Herr. Er muss jetzt seinen Weg gehen. Die Reaktion Jesu zeigt, dass Maria mehr wollte. Da war das mütterliche Leiten und Dirigieren immer noch. Vielleicht auch der mütterliche Stolz. Mein Sohn weiß Hilfe. Mein Sohn hat einen Ausweg aus diesem Dilemma. Und deshalb dieses Wort Jesu, das in unseren Ohren ziemlich scharf klingt. Was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Dieser Satz zerschneidet das mütterliche Dirigieren und Leiten wollen. Jesus lebt aus dem Gehorsam dem Vater gegenüber. Er will tun, was der Vater tut, was er den Vater tun sieht. Das ist seine Maxime jetzt. Er lebt aus dem Gehorsam dem Vater gegenüber. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und er und wir alle wissen, dem Gehorsamen schlagen die Stunden Gottes, dem der warten kann, der dem Vater in die Augen schaut und weiß, was dann dran ist. Und Maria, sie zieht sich nicht beleidigt zurück, wie das leicht die Mütter machen, wenn die erwachsenen Kinder schon mal ein ernstes Wort mit der Mutter zu besprechen haben oder auch mit dem Vater. Dann sind sie verschnupft und ziehen sich leicht zurück. Maria tut es nicht. Maria sagt, was er euch tut, was er euch sagt, das tut. Damit hat sie das Dirigieren aufgegeben. Und sie akzeptiert seinen Weg und seine Stunden, die er nun hat. Sie hat erkannt, dass Jesus in seiner eigenen Hoheit in Verbindung mit dem Vater lebt. Sie weiß, er ist der Herr, und sie weiß auch, dass Jesus weiß, was zu tun ist. Und damit ist Maria verwandelt. Sie fügt sich den Weisungen Jesu. Und das ist großartig, wie sie das hinnimmt und wie sie das akzeptiert. Was er euch sagt, das tut. Und jetzt müsste ich eigentlich lange, lange sprechen über das Problem Eltern und erwachsene Kinder. Was habe ich alles erlebt? Wie Eltern ihre Kinder nicht loslassen können. Vor kurzem noch waren meine Frau und ich beim alten Ehepaar. Krach mit dem Schwiegersohn. Und mit der Tochter auch. Und wie viele andere Familien gibt es auch? Und die Eltern können es nicht lassen, sich in das Leben ihrer erwachsenen Kinder einzumischen. Wie viel Not und Elend. Vor einiger Zeit sagte unsere älteste Tochter mal zu mir, Papa, ist es nicht schön, dass wir uns alle so gut verstehen? Die Iliane, das heißt ihre Schwester mit ihrer Familie, sie selbst mit ihrer Familie und meine Frau und ich, dass wir uns alle so gut verstehen. In den 27 Jahren, seit wir auch die Schwiegersöhne haben, ist nie ein hartes Wort gefallen. Nie ein Problem gewesen. Ich schlage mir nicht selbst auf meine Schultern. Ich weiß, dass es Gnade Gottes ist. Aber eins habe ich durch meine Seelsorgetätigkeit gelernt. Kinder loszulassen. Und das habe ich unserer Tochter gesagt, Livia. Ist es dir aufgefallen, hast du es gemerkt? Als du geheiratet hast und aus dem Haus gingst, haben Mama und ich uns nie in eure inneren Angelegenheiten eingemischt. Und bei Eliane und ihrer Familie auch nicht. Ja, Papa, das stimmt. Es war klar. Braucht ihr uns? Braucht ihr einen Rat? Braucht ihr Hilfe? Wir sind da. Aber von uns aus? Nein. Kinder abgeben, bei Zeiten abgeben. Die haben auch ihre Stunde Gottes. Akzeptieren wir das? Meine Frau und ich haben gesagt, wenn Sie mit 19 Jahren aus dem Haus gehen, wenn Sie noch nicht erzogen sind, das ist unser Problem. Aber weiter können wir auch nichts mehr machen. Und jetzt vertrauen wir Gott, dass sie ihren Weg dann auch finden. Also, der Wein wurde verwandelt, die Mutter wurde verwandelt. Und jetzt werden auch noch die Jünger verwandelt. Dieses Verwandlungswunder war das erste Wunder, das Jesus damals tat. Und diese Verwandlung von Wasser in Wein. Das war wie ein großer Pfeil, ein Hinweis. Ein übergroßer Finger, der der Hinweis auf den, der das getan hat. Der Wein, der tritt jetzt ganz in den Hintergrund. Die Weinmenge, die spielt keine Rolle mehr. Sondern wie von einem überdimensionalen Scheinwerfer steht Jesus da. Als der, der verwandelt hat. Und das kapieren die Jünger jetzt. Das alles ist einfach so massiv und so eindeutig und so klar, dass sie nur noch jetzt Jesus sehen, wie es einmal auch heißt, von den Aposteln, sie sahen niemand als Jesus allein. Ja, jetzt ist Jesus im Mittelpunkt ihres Denkens, ja, und da heißt es, so offenbarte er seine Herrlichkeit. Und der Apostel Johannes wird später mal in seinem Evangelium schreiben, und wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann wird es noch mehr solche Fotoblitze geben, wo die Herrlichkeit Jesu dann sichtbar wird. Dass zum Beispiel die Brotvermehrung, 12 Körbe bleiben übrig. Wieder so eine große, so großes Aufleuchten seiner Herrlichkeit. Bis hin nachher, wo Jesus in Bethanien an der Gruft seines Freundes Lazarus steht und vollmächtig hineinruft, Lazarus, komm heraus. Und dann torkelt dieser Freund Lazarus nur mit Leichentüchern umwickelt aus der Gruft heraus. Und immer ist das ein Aufleuchten der Herrlichkeit Jesu. Wie ich das liebe, wie wichtig das in meinem Leben war, dass wir die Herrlichkeit Jesu erkennen in unserem Leben und in dem Leben unserer Schwestern und Brüder. Ob es eine Heilung war, mit Pillen oder Pillen, oder ein Friedensschluss oder etwas anderes, das alles ist immer eine Offenbarung seiner Herrlichkeit. Auch wenn wir mit Ungläubigen sprechen, fangen wir ja nicht mit der Sünde an, sondern weisen sie hin auf die Herrlichkeit Jesu, die geoffenbart ist. Und wie oft erzählen uns dann Leute aus dem Krieg, aus den Bombennächten, aus Sibirien oder wo auch immer, besondere Erlebnisse. Da war etwas Besonderes. Nein, sie glauben nicht an Gott, aber da war doch etwas Besonderes. Freund, ist hier die Herrlichkeit Jesu im Schützengraben bei dir aufgeleuchtet? Das hast du damals noch nicht so erkannt. Aber denk mal nach. War es nicht hell um dich geworden? In der Dunkelheit an der Front im Krieg? Oder in der Dunkelheit der Nacht, wenn du in deinem Bett liegst, mit Schmerzen vielleicht? Und da dringt doch ein gutes Wort einer Nachtschwester an dein Ohr und du wirst getröstet. Deine Angst verwandelt sich in Geborgenheit. Das ist es doch, wo der Verwandler dann tätig ist. Wir sahen seine Herrlichkeit. Nicht, wir sahen eine große Menge Wein. Wir sahen seine Herrlichkeit. Darum geht es jetzt, die Herrlichkeit Jesu zu erkennen, wo auch immer er etwas verwandelt, bei uns oder bei anderen. Und seine Jünger glaubten an ihn. Siehe da, sie sind verwandelt. Zum ersten Mal steht von ihnen, dass sie glaubten. Sie sind also verwandelt vom Unglauben zum Glauben. Was ist Glaube an dieser Stelle? Glaube ist Durchbruch zu Jesu Herrlichkeit. Glaube ist Durchbruch vom vordergründigen Wein zur Herrlichkeit Jesu. Glaube ist Durchbruch durch unsere Mauern der Kurzsichtigkeit. Glaube ist Durchbruch durch unsere dummen Ideen, durch unsere Beschränktheit, durch unsere Kleinkariertheit. Glaube ist Durchbruch zu Gottes Wirklichkeit. Herr, und jetzt bin ich bei dir, dem Verwandler. Dann kommen neue Erfahrungen, dann kommt neue Hilfe und dann kommt neue Rettung. Der Wein, der tritt ganz und gar zurück. Und übrigens noch eins. Wer mit Jesus feiert, der wird sich nie besaufen. Egal wie viele Fässer und Bier da herumstehen. Wer mit Jesus feiert, wird sich nie besaufen. Also es geht nicht mehr um den Wein, sondern es geht um den Verwandler, es geht um Jesus. Es geht um ihn, seine Liebe und seine Herrlichkeit. Ist das nicht herrlich? Wenn Jesus die Not des Brautpaares so sieht, wahrscheinlich kleine Leute, wahrscheinlich ärmlich. Wenn er das einfach sieht und macht es zu seinem Herzensanliegen, um diese Not hier zu wandeln, ist das nicht herrlich? Dass er nicht an solchen Dingen vorbeigeht und sagt, gar nicht so wichtig, ich muss Kranke heilen, muss Reich Gottes verkündigen. Nein. Da verwandelt er auch solche vermeintlich kleine Dinge, die für den Einzelnen doch sehr, sehr wichtig sind. Also die Verwandlung von Wasser in Wein ist keine ausgefallene Sache, wie es manche meinen. Es ist keine Spielerei Jesu. Die Verwandlung von Wasser in Wein ist ein Grunddienst Jesu. Das ist seine Haupttätigkeit, zu verwandeln. Und dass die Trägerin der Botschaft Jesus verwandelt, egal welche Not, egal welches Problem. War das nicht eine riesige Verwandlung, liebe Schwestern und Brüder, egal woher ihr kommt, zu welcher Kirche oder Freikirche ihr gehören mögt? Als wir uns einmal in der Stunde unserer Bekehrung in die Vaterarme Gottes warfen und konnten fassen, dass auch unsere Sünde gesühnt ist und dass auch uns vergeben ist und dass wir uns nun Gottes Kinder nennen dürfen. War das nicht die größte aller Verwandlungen, die wir erlebt haben? Und an vielen, vielen anderen Stellen ebenfalls, wo wir ihn erlebt haben. Später hat Jesus in seinem Dienst dann eben vieles andere auch noch verwandelt. Krankheit in Gesundheit, Unfrieden in Frieden, Trennung in Nähe, Traurigkeit in Freude, Angst in Zuversicht. Anfang September waren meine Frau und ich in ihrer Heimat in Kärnten. Und weil wir nicht mehr im Elternhaus leben können, weil der Neffe eingezogen ist, haben wir uns oberhalb von ihnen 1000 Meter Höhe eine schöne Ferienwohnung gemietet. Und dann haben wir in dieser Woche nacheinander Ehepaare eingeladen aus ihrer Verwandtschaft. Wir beten schon über 50 Jahre für die Verwandten. Alle sehr, sehr lieb. Alle sehr, sehr nett. Wie man in Österreich da ja so sein kann, gell? Aber vom Glauben her, ja, nimmt's doch nicht so tragisch, ja, nimmt's doch nicht so ernst. Ach, das wird schon gehen irgendwie mit dem Herrgott. Aber diesmal was anderes. Wir haben sie fürstlich bewirtet, ganzen Nachmittag, und dann gut mit ihnen gesprochen und zum Schluss mit ihnen auch noch beten können. Das war früher nicht so möglich. Eine von ihnen sagte, ich habe für euch gebetet, dass ihr eine bewahrte Anreise habt. Da ist doch eine Verwandlung im Gange. Hier geschieht doch schon etwas. In all den Gesprächen keine Widerrede, keine Abwehr. So positiv. Auch was man so im Heiligen Geist, so ganz diese Stimmung, dieses Empfinden so hatte. Ja, alles so positiv. Jeder bekam noch ein evangelistisches Buch mit. Wir waren so glücklich mit meiner Frau, nachdem wir mit Anzug gesprochen haben. Zum Schluss noch mit ihrem Neffen, einem anderen Neffen, mit dem ich vielleicht vor 30 oder wie viele Jahren ein ernstes, gutes Gespräch hatte, der konnte sich noch all die Worte erinnern, die ich ihm damals gesagt hatte. Ja, der Heilige Geist erinnert an Worte, die wir einmal gehört haben. Auch hier merken wir, hier ist ein Verwandlungsprozess im Gange. Noch eine andere persönliche Erfahrung. Im Ruhrgebiet habe ich einen Freund aus Kindertagen in Ostpreußen. Wir haben zusammen gespielt, dann haben sie natürlich nachher unsere Wege getrennt. Er wohnt dort im Ruhrgebiet mit seiner Frau, aber vom Glauben nichts. Über all die Jahre, Jahrzehnte nichts. Er beruft sich also auf negative Erfahrungen, okay. Immer wieder haben wir für ihn gebetet und er hat eine Frau, die ist eine Goldperle. Gibt's ja nicht, nicht? Goldig ist eine Perle. Und sie weiß, mit ihm umzugehen. In Demut, in Geduld. Vor einiger Zeit sagte er, ich möchte ab jetzt jeden zweiten Sonntag zum Gottesdienst gehen. Etwas ganz Neues. Der möchte gerne dort in die Kirchengemeinde von Pfarrer Blunk gehen. Kennt jemand Pfarrer Blunk? Ist bekannt, gell? In diese Kirchengemeinde will ich gehen. Gut, sagt sie, wir gehen in die Kirchengemeinde. Alle 14 Tage sind sie dann bei Pfarrer Blunk im Gottesdienst. Und doch eins möchte er, dass sie mittags jetzt miteinander das Tischgebet sprechen. Hier ist doch eine Verwandlung im Gange. Dann sagte seine Frau noch eines Tages, kurz danach, weißt du, Jesus gefällt es gar nicht, dass du mit deiner Schwester verzankt bist. Er hat eine Schwester und da ist Sendeunterbrechung seit Jahrzehnten. Sie haben einmal ein Erbe eines kinderlosen Onkels angetreten. Und da meinte er dabei, zu kurz davon gekommen zu sein. Sei derzeit aus. Da sagte sie, seine Frau zu ihm, weißt du, ich melde uns mal an. Ich backe einen Kuchen und dann fahren wir zu ihr hin. Und dann sind sie von Hattingen im Ruhrgebiet nach Bad Zwischenahn zu Schwestern gefahren. Und hier fand die Versöhnung statt. Jesus verwandelt. Warum erzähle ich euch das? Weil ich weiß, dass manche unter euch schon Jahre und Jahrzehnte betet, ja, für Kinder, für Enkelkinder. Die bekehren sich nicht, die gehen einen schlechten Weg oder haben Ehekonflikte und so weiter. Bleibt doch dabei. Jesus ist der Verwandler und er wird verwandeln. Nur was er von sich aus sagt, ja, meine Stunde ist noch nicht gekommen, so ist auch ihre Stunde noch nicht gekommen. Deshalb warten, in Treue beten, bei Gelegenheit auch ein gutes Wort, ja, ohne Druck auszuüben. Und in Liebe vor allem. Und dann wird etwas geschehen. Kehren wir nochmal zurück zum Jonathan, zum Religionsunterricht. Zweite Klasse. Ja, was werden sich denn die Leute wohl gedacht haben, als sie den vielen Wein sahen? Und das hat der kleine Jonathan. Den laden wir auch mal zu uns ein. Ich nannte den kleinen Jonathan ein aufgewecktes Bürschchen, einen hellwachen Jungen. Der ist aber viel mehr, viel, viel mehr. Der kleine Jonathan ist ein guter Theologe. Der weiß, worauf es ankommt. Man muss Jesus einladen. Hätte das Hochzeitspaar Jesus nicht eingeladen zur Hochzeit, dann wäre sie auf dem Trocknen gewesen, obwohl dann die 12 Jünger auch gefehlt hätten. Okay. Und der Jonathan hat es begriffen. Wenn man Jesus einlädt, dann verwandelt er. Und damit möchte ich euch Mut machen. Vielleicht die ihr noch nie Jesus in euer Leben eingeladen habt, noch ohne Jesus lebt. Nur so theoretisch wisst ihr etwas von einem Gekreuzigten auferstanden, ja? Das reicht ja nicht. Ihr müsst eine Liebesbeziehung zu Jesus haben. Wenn ihr das in eurem Leben noch nie getan habt, dann wäre heute Gelegenheit. Zu Hause, in aller Stille, setzt euch mal hin, konzentriert euch und sagt, Herr Jesus, dem heutigen Tag möchte ich dich einladen, in mein Leben zu kommen und mich zu verwandeln von einem verlorenen Sünder zum Gotteskind. Und ihr anderen vielleicht, die ihr schon lange auf dem Wege seid, vielleicht Jahrzehnte, die meisten, neu das Aufnehmen eurer Herzen. Jesus, da ist doch mein Enkelsohn. Jesus, da ist doch meine Tochter. Jesus, da ist doch die notvolle Ehe meiner Schwester. Beten, warten. Auf seine Stunde warten. Und dann wird der Verwandler verwandeln. Darum ist er doch gekommen. Das ist doch sein Amt. Das ist doch seine Tätigkeit. Das macht er doch gerne. Denkt nicht, man muss den Segen mit einer Beißzange vom Himmel herunterreißen. Dieses Heidnische, das will immer wieder in unseren Herzen Raum gewinnen. Nein, hier ist der, der gekommen ist, um in Liebe zu verwandeln, was Not und Tod bereitet, Elend, Ehen, wo man seufzt und nicht einander zu Hilfe und zur Freude ist, Familien, die zusammenstehen sollen und nicht Krieg gegeneinander führen und vieles andere. Auch in Gemeinden. Wie viele sind in die Gemeinde gekommen, ja, mit großer Freude. Nach kurzer Zeit, da war zumindest mal ein Schuss Wasser in ihrem Weinglas drin. Wenn auch nicht alles vielleicht gleich zu Wasser geworden ist. Habt Geduld, wartet auf eure Stunde und wartet die Verwandlung gerade auch unseres Herzens, unser aller Herzen. Da hat Jesus einen Dauerauftrag, unser Herzen dann zu verwandeln. Und dann, ihr Lieben, damit will ich schließen, freue ich mich auf eine große neue Verwandlung. Und da wünsche ich mir, dass vielleicht oben auf dem Friedhof, an meiner Gruft, dann folgende Verwandlung verkündigt wird. Es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferstehen in Kraft. Amen.